Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, ihr Lieben in der Nähe, ihr in der Ferne, die ihr zuschaut und zuhört. Darf ich begrüßen, auch jetzt zu dieser Predigt. Wer von euch besitzt ein Auto? Seid die allermeisten, oder? Wer von euch mit diesem Auto schon mal beim TÜV? Vermutlich auch die allermeisten, es sei denn, ihr habt das Auto noch nicht so lang. Warum gehen wir mit dem Auto zum TÜV? Doch das, weil es jemanden gibt, jemanden Kompetentes, der sich mit diesem Auto auskennt und der überprüft, ob dieses Auto noch das tut, was es tun soll, oder? Der schaut dieses Auto an und ein Auto muss in erster Linie mich von A nach B bringen, es soll sich fortbewegen, mich dorthin bringen, vielleicht noch mit Sicherheit und so. Und das wird kontrolliert, oder? Und das wird immer und immer wieder kontrolliert in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ich kann mich in das Auto reinsetzen. Und ich weiß, wenn der neue TÜV-Plakette drauf ist, das brauche ich keine Angst haben, dass die Reifen in den nächsten 100 Metern abfallen oder sowas. Sondern ich kann vertrauen, das Auto tut das, zu was es berufen ist. Das Auto tut das, wozu es bestimmt ist. Und es ist gut, wenn man das mit dem Auto ab und zu kontrolliert, oder? Weil es kann passieren, dass ein Auto vielleicht schön aussieht. Vielleicht habt ihr manche andere Ansprüche noch an euer Auto, aber es irgendwann nicht mehr das tut, was es soll. Und dann ist es nicht mehr das Auto zu gebrauchen, oder? Und so ähnlich ist das mit ganz vielen im Leben. Nicht überall gibt es eine Plakette, aber immer wieder müssen wir uns prüfen, ob das, was wir haben, noch das macht, wozu es bestimmt ist. Und ich denke auch mit der Gemeinde, sollten wir immer wieder die Gemeinde auf diesen Prüfstand stellen und fragen, tut sie das, was sie tut, was sie tun soll. Nächste Woche werden wir das 50-jährige Jubiläum haben. Und möglicherweise ist es gut, mal wieder die Gemeinde auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, kriegt es noch eine TÜV-Plakette? Ich bin mir ziemlich sicher, es wird hier keine TÜV-Plaketten geben. Unser Herr wird nicht kommen und vielleicht an der Eingangstür oder so eine TÜV-Plakette hinkleben und sagen, nächste Kontrolle dann in 2025 oder sowas. Wird es nicht geben. Aber trotzdem, lasst uns mal gemeinsam uns die Frage stellen, wozu ist die Gemeinde berufen? Und lebt die Gemeinde? Existiert die Gemeinde, existierst du zu der Berufung, mit der du berufen worden bist? Es gibt verschiedene Gruppierungen in dieser Welt, hier in Schwäbisch Gmünd, die nennen sich Gemeinde. Gemeinde, katholisch, römisch-katholische Gemeinde, evangelisch-landeskirchliche Gemeinde, Neuapostolen, Zeugen Jehovas, Methodisten, die meine ich, die gibt es in Gmünd nicht mehr, aber sie gibt es in Deutschland, ICF, Baptisten, das haben wir hier sogar auf dem Gemeindehaus draufstehen. Und dann gibt es verschiedene Gemeinden, Schönblick und so weiter. Ganz, ganz viele verschiedene, die sich selber das Zeugnis ausstellen und sagen, wir haben das TÜV-Siegel erreicht und wir sind Gemeinde Gottes. Und die gab es durch alle Zeiten hindurch. Es gab sie im ersten Jahrhundert, verschiedene Gemeinden. Es gab sie im zweiten, dritten und so weiter, immer Gemeinden, Versammlungen, Gruppierungen, die gesagt haben, wir sind Gemeinde des einen wahren Gottes. Und eine davon bewertet Jesus in Offenbarung Kapitel 2, Vers 9, spricht er zu einer Gemeinde und er spricht über andere und er sagt, sie sagen über sich selbst, sie seien Juden und sie sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Synagoge ist das aramäische Wort für Versammlung, Gemeinde ist das griechische oder die Übersetzung des Griechischen für Versammlung. Sie sagen, wir sind eine Versammlung des lebendigen Gottes und Jesus bewertet sie und sagt, nein, seid ihr nicht. Ihr seid eine Gemeinde des Teufels. Sie haben sich massiv geirrt. Sie sind nicht Gemeinde, obwohl sie dachten, sie seien es. Wie also definieren wir Gemeinden? Sicherlich kann das kein Mensch machen, oder? Sicherlich kann ich nicht heute sagen, meine Definition von Gemeinde ist diese und deswegen daran prüft uns, dann müssten wir vorne Baptistengemeinde wegmachen, evangelisch-baptistengemeinde, müssten Gemeinde Ruben draufschreiben, das will ich nicht, das wollte keiner von euch. Das machen nicht unsere Ältesten, sonst würde Viktor und Alfred Gemeinde draufstehen, das wollen wir auch nicht. Sondern das muss Gott machen, das muss die Schrift machen und Gott tut es. Wo finden wir das in der Schrift? Wir finden im Neuen Testament die große Offenbarung, wo sich Gott in Christus vorstellt. Im Alten Testament verheißen, im Neuen Testament tritt er auf. In den Evangelien, wir haben heute schon manches daraus gelesen, wird uns beschrieben, was er tut. Und in Lehrbriefen wird uns das, was er getan hat, erklärt. Dann gibt es verschiedene Briefe, beispielsweise den Römerbrief, der beschreibt uns, so wird ein Mensch aufgrund des Werkes Christi vor Gott gerechtfertigt. Dann gibt es den Galaterbrief, kurz überlegen, was ist die Botschaft? Das hat das Gesetz und das Evangelium mit Gerechtigkeit zu tun. Das eine ganz viel, das andere ganz wenig. Dann gibt es den ersten, zweiten Timotheusbrief, den Titusbrief. Die beschreiben uns, wie die Leitung in der Gemeinde aussieht. Paulus verwendet das Wort Haushaltung. Das sind Briefe, die gucken wir im Diakonenkreis an, weil das dort ein guter Ort ist. Und es gibt einen Brief im Neuen Testament, der beschreibt uns das Wesen der Gemeinde. Das ist der Epheserbrief. Und ich würde sagen, das ist eine gute Stelle, dort aufzuschlagen, dort nachzuschauen, wie definiert Gott die Berufung der Gemeinde, wenn er im Epheserbrief sich in 6 Kapiteln Zeit nimmt, die Gemeinde zu beschreiben. Warum begründe ich, welche Textstelle ich nehme? Damit nachher klar wird, das ist nicht die Meinung von Ruben, sondern ich will zeigen, das ist Gottes Anliegen. Er hat sich ein Brief, 6 Kapitel Zeit genommen, zu sagen, so definiere ich Gemeinde. Und wir wollen nicht 6 Kapitel lesen, sondern wir wollen nachher 2 Verse anschauen, indem er die Gemeinde zusammenfasst. Schlag mal mit mir den Epheserbrief auf, bitte. Der Brief ist zweigeteilt. Ich denke, ihr habt das schon immer wieder gehört. Robert hat es vor einem halben Jahr, Vierteljahr, was mal in einem Predigt auch gezeigt, wie im ersten Teil die Berufung der Gemeinde ist, Kapitel 1 bis 3, und im hinteren Teil der Wandel in der Gemeinde ist. Also schauen wir uns die ersten 3 Kapitel an heute. Dort beschreibt Gott seine Berufung. Aber wir wollen auch nicht 3 Kapitel lesen, sondern wollen 3 Verse lesen. Und zwar in Kapitel 3, 2 Verse. Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Warum diese Verse? Diese Verse sind die Zusammenfassung der ersten 3 Kapitel. Und dort bringt Paulus auf den Punkt, wie die Gemeinde berufen wird. Guck mal mit mir in Vers 1 in Kapitel 4, das ist der Vers direkt danach. Dort steht, ich ermahne euch nun im Sinne von, aufgrund von dem, was ich vorher gesagt habe und in Vers 20 und 21 zusammengefasst habe, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Das ist das. Paulus sagt, Kapitel 1 bis 3, Berufung. Und jetzt der Wandel. Und wir wollen uns heute anschauen, wozu ist die Gemeinde berufen? Oder um unserem Bild vom Anfang zu bleiben, was ist die Checkliste von unserem TÜV-Prüfer, was er abhakt, was er sich anschaut? Natürlich, das gibt es in unendlicher Tiefe. Und im Grunde hat jede Predigt den Fokus auf diese Berufung hin auszurichten. Heute wollen wir es mal ganz konkret machen, anhand von diesem Text. Also ich möchte lesen aus Epheser Kapitel 3, die Verse 20 und 21. Dann möchte ich noch mal kurz beten. Ich lade euch gerne ein, dazu aufzustehen, weil das schon mal der Berufung nahe kommt, aus Ehrfurcht vor unserem Herrn aufzustehen. Ich lese Gottes Wort in Epheser Kapitel 20, Kapitel 3 bis 20 bis 21, irgendwie so. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Vater, wir vertrauen auf dein Wirken. Wir vertrauen darauf, dass du uns in Christus zu deiner Gemeinde machst. Und so bitte ich dich, schenk, dass durch deinen Geist wir heute im Herzen geprüft werden, ob wir deine Gemeinde sind, ob wir deiner Berufung würdig sind, ob Christus in uns groß wird. Das bitte schenke du heute durch diese Predigt, durch deinen Geist. Amen. Ich möchte diese Berufung unter 3 Punkten anschauen. Eigentlich sind es 4. Ich möchte aber 3 Punkte davon heute anschauen. Der erste Punkt ist, um wen geht es in der Gemeinde? Der zweite Punkt ist, um was geht es in der Gemeinde? Der dritte Punkt ist, wer ist die Gemeinde? Und der vierte Punkt ist, ändert sich diese Berufung? das ganz kurz am Ende heißt es, auf alle Geschlechter des Zeitalters hin. Das ist das Gute. Diese Predigt wird nächstes Jahr, könnt ihr sie nochmal anhören, wenn ihr es aushalten könnt. Hat sich die Berufung nicht geändert. In 100 Jahren, die Berufung wird sich nicht ändern. Das ist eine wunderbare Botschaft. Wir müssen nicht jedes Jahr hinsitzen und gucken, was haben wir für Ziele in der Gemeinde, sondern wir haben eine ewige Berufung für alle Zeiten. Also drei Punkte, die wir heute anschauen wollen. Um wen geht es? Um was geht es? Und wer ist Gemeinde? Diese drei Punkte. Um wen geht es? Vers 20 möchte ich aufschlagen. Möchte ich lesen nochmal. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Paulus sagt, es geht um den allmächtigen Gott. Aber er schreibt nicht einfach nur der allmächtige Gott und geht dann weiter, damit hat er das Gleiche gesagt, sondern er nimmt sich viel, viel Zeit, diesen Gott vorzustellen und sagt, es geht um diesen Allmächtigen. In unseren Übersetzungen heißt es, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag. Dieses Wort zu tun vermögen, wir können auch übersetzen mit Luther oder mit der Einheitsübersetzung, der kann, ist eigentlich ein viel stärkeres Wort, wie es hier spürbar wird. Dieses Wort, das dahinter steckt, ist das Wort, das am Ende vom Vers mit Kraft übersetzt wird. Im Griechischen Dynamis, wir kennen das als Dynamit. Paulus dachte nicht an Dynamit, das gab es damals noch nicht, aber das macht uns deutlich, es ist ein Kraftwort. Gott, wir könnten übersetzen, der aber, der über alles hinaus Kraft hat zu tun. Um ihn geht's. Was hat er für eine Kraft? Hier steht im Anfang von Vers 20, der aber über alles hinaus Kraft hat. Heißt über alles, alles hier im Sinne von allumfassend, all das, was es an Aufgaben, was es an Kraftanstrengung gibt, Gott hat mehr Kraft. Gott steht da drüber und kann alles. Wir könnten zusammenfassen, der allmächtige Gott. Aber schaut mal, Paulus belässt es nicht dabei. Paulus belässt es nicht einfach dabei und sagt, der Allmächtige, der über alles kann, sondern er wiederholt es und ergänzt es und unterstreicht es. Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr. Warum das? Warum diese Wiederholung? Müsst ihr es euch so vorstellen, als Paulus vor 2000 Jahren ungefähr diesen Brief geschrieben hatte, er hatte kein Word, hatte kein Tablet, hatte kein PC und was auch immer für ein Programm, wo er dann kurz einstellen konnte, mach das bitte fett oder unterstreicht es oder mach es kursiv. Paulus hatte nicht mal die Möglichkeit, damals ein Ausrufezeichen zu setzen. Als Paulus geschrieben hat, hat er von Hand auf Papyri geschrieben, Pergamente geschrieben und zwar alles nur in Großbuchstaben, ohne Leerzeichen. Nicht mal das hatte er, nicht mal Kleinbuchstaben. Wie soll er da was betonen? Wie soll er plötzlich sagen, hey, jetzt, was um was es hier geht, das ist mir wichtig. Er hätte es vielleicht das eine so und das nächste mit größeren Buchstaben. Aber er wusste, die Briefe werden verteilt werden, sie werden abgeschrieben werden und der nächste macht es ein Stück kleiner und irgendwann verschwindet es. Was soll er machen? Was er macht, er muss das vom Text her machen. Und das macht er hier. Deswegen wiederholt er, unterstreicht oder er steigert es noch mehr. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr. Er hätte das weglassen können, er hätte genau das Gleiche gesagt. Aber er unterstreicht es und betont es. Dieses Wort, das hier bei uns übersetzt ist mit über die Maßen mehr, ist im Griechischen ein Wort, das wir eigentlich gar nicht übersetzen können. Es ist ein Wort von der Grundbedeutung, das überfließend bedeutet. Stellt euch einen Eimer vor, 5 oder 10 Liter, je nachdem, wie ihr das gerne habt. Und der ist voll, dann würden wir sagen, das ist ganz. Und der fließt über, dann würden wir sagen, da ist schon mehr drin, wie reinpasst. Und das ist dieses Wort. Aber Paulus nimmt nochmal 2 Vorsilben und setzt sie davor. Die eine Vorsilbe bedeutet über. Das heißt, wir müssten übersetzen, der über die Maßen mehr zu tun vermag. Und das will ich weit, weit mehr. Und die zweite Vorsilbe, die davor hängt, ist aus, heraus. Das heißt, über die Maßen, über alles hinaus mehr zu tun vermag. Ein Wörterbuch kommentiert und meint, das ist die denkbar höchste Steigerungsform, wie dieser Eimer ist nicht nur voll, nein, er fließt über, brechend über. aus jedem Rahmen hinausfallend oder unendlich überströmend. Das ist das Wort, das Paulus hier verwendet. Meine Vorstellung hat diesen Eimer in meinem Kopf gezeichnet und ich mache ihn auf und die Niagara-Fälle kommen heraus. Wow, oder? Stell euch vor, ihr müsst ein Zimmer streichen und ihr geht zum Obi, kauft einen großen Eimer Farbe, weiß, und ihr macht ihn auf und wow, wie ein Niagara-Fell kommt heraus. Das Zimmer ist gestrichen, das ist klar. Eine riesen Masse, was da rauskommt, oder? Unvorstellbar. Unvorstellbar. Und das ist das Wort, das Paulus hier verwendet, um zu unterstreichen. Was ist sein Anliegen? Er sagt, Gott kann alles. Nein, Gott kann mehr. Gott kann über alles hinaus mehr. Mehr wie was? Mehr als wir erbitten oder erdenken können. Gott ist allmächtig und das in einer unendlich großen Form gesteigert. Mehr als wir erbitten oder erdenken können. Bitten meint beten, meint Verlangen. Mehr als das Verlangen, das ich im Gebet ausdrücken kann. Gott, bitte wirke. Und Paulus sagt, ja, und weißt du was? Weit, weit größer hinaus. Manchen Tagen denke ich mir so, Basketballer mit 2,50 Meter Armweite wäre gut heute. Das würde das ausdrücken. Das sind halt nur 1,80. Aber 2 Meter wären ja auch nicht gut genug. Weit mehr als wir erbitten, und dann heißt es hier, oder erdenken können. Weit mehr als wir verstehen können, als wir wahrnehmen können, als unser Kopf verarbeiten kann. Weit, weit mehr darüber hinaus. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo Glauben einsetzt. Gott sagt, ich wirke. Und wenn er sagen würde, weit mehr, aber ihr könnt es sehen, dann wärst du schon wieder begrenzt, oder? Aber Gott sagt, weit darüber hinaus, was ihr euch vorstellen könnt. Ich möchte es jetzt veranschaulichen in Kapitel 3, in den Versen 14 bis 19. Ich lese nachher ab Vers 18. Ab Vers 14 beginnt Paulus mit einem Gebet und sagt, dass der Geist in euch wohnt, in euch wirkt und dass durch den Glauben Christus in euren Herzen wirkt. Und wenn Christus in eurem Herzen wirkt, dann wird er etwas bewirken. Zwar Vers 18. Damit ihr völlig erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe sei, um zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Also Paulus sagt, er betet, damit wir erfassen mögen, was die Länge, die Höhe, die Breite und die Tiefe sei. 4 Dimensionen. Und schon das ist, was unser Denken übersteigt, oder? Wir saßen gestern Abend mit ein paar Freunden zusammen und Hans hat gemeint, er müsste uns da informieren, dass die Zeit in der Physik als die 4. Dimension gerechnet werden kann. Ja, okay, hat er gemacht so. Manches haben wir verstanden vielleicht, manches haben wir nicht verstanden, bin ich mir ziemlich sicher. Paulus spricht davon. Also es nicht heißen soll, dass wir da irgendwelche physikalischen Sachen reinlegen sollen, aber er spricht davon und sagt, hey, Gottes Handeln geht in 4 Dimensionen im Sinne von, geht über unser Verständnis hinaus. Das ist nichts, was wir greifen könnten. Nachher werde ich euch das zeigen anhand der Engel. Vers 19, um zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus. Das sollen wir begreifen. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Und jeder, der daran teilgenommen hat, würde sagen, ich habe die Liebe Christi verstanden, oder? Und ich habe verstanden, was es bedeutet, dass er sein Leib gegeben hat, dass er sein Blut vergossen hat. Darf ich euch was sagen? Ja, wir haben es verstanden und wir lieben das, oder? Aber wir haben es noch nicht in Ansätzen seiner Ganzheit verstanden. Da ist noch so viel. Und manchen Tagen, wenn der Herr so Gnade über Gnade schenkt, sitzen wir dann, boah, auch das. Und dann macht er ein bisschen wieder auf. Und da ist noch so viel, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, was wir nicht greifen können. Und das ist, was Paulus sagt, das wirkt Gott. Das ist der Gott, um den es in der Gemeinde geht, der so mächtig handelt über all unser Verstehen hinaus. Das Anliegen von Paulus ist zu sagen, dass Gottes Heilshandeln in Christus weit komplexer, weit herrlicher, weit umfangreicher, weit genialer ist, wie es sich die Gemeinde vorstellen und die Gemeinde erbeten kann. Das ist der Gott, der in der Gemeinde handelt. Ich habe diesen Hiob vor Augen, um das zu veranschaulichen. Der sitzt dort in seinem Leid vor, ich bin nicht ganz sicher, 4.000, 5.000 Jahren, sitzt dort und diskutiert mit seinen Freunden oder Nicht-Freunden und schreibt an einer Stelle, sagt, oh, möge es aufgeschrieben werden. Und dann kommt dieses, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der hat keine Ahnung gehabt, was für eine Reichweite dieses hatte, oder? Der hat keine Ahnung gehabt, dass es ein Deutschland geben wird. Blickt euch mal, der Hiob vor 5.000, 6.000 Jahren. Er hat keine Ahnung gehabt, dass es irgendwann mal Menschen gibt, die sich sein Leiden genau angucken, die hier in diesem Raum sitzen. Das ist, was mit einer Johanna, mit einem Philipp macht. Er hat keine Ahnung gehabt, wer ihr seid, eure Eltern, Großeltern, nicht gekannt. Und Gott wirkt das, oder? Gott wirkt, nimmt das und wirkt. Und das ist ein Punkt, Hiob, weit über dein Verständnis hinaus. Und das ist dieser Gott, der in der Gemeinde wirkt. Wie? Vers 20 nochmal. Ich lese den ganzen Vers, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr als wir bitten oder denken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Stellt euch vor, ich würde euch vorschlagen und sagen, ja, ihr seid ein bisschen kraftlos, der eine oder andere von euch, komm, lasst uns mal ein Atomkraftwerk in euer Herz hineinbauen, in euer Innerstes hineinbauen. Das gibt euch Kraft. Wir würden vermutlich alle aufschreien und sagen, nein, wie kannst du nur, wenn das in die Luft fliegt? Ich meine, es ist egal, ob das hier oder vor Neckarwestheim vor ein paar Jahren in die Luft geflogen wäre. Das ist keine 100 Kilometer entfernt, das hätte uns ausradiert, das ist klar. Aber keiner von uns würde den Weg kommen, ein Atomkraftwerk hier reinbauen, oder? Es gibt diesen einen Superman, der hat das in seinem hier drin. Das ist Science Fiction. Und Gott sagt, ich habe was Besseres. Ich baue diese Kraft in euch ein. Sie wirkt in euch. Das ist der Heilige Geist. In Vers 16 könnt ihr es nachlesen. Der Heilige Geist, der in uns wirkt, er wirkt in uns, um Christus in uns zu verherrlichen. Das ist diese Kraft. Das ist, was Gott in uns wirkt. Und er sagt, sie Kraft ist in euch. Konkret geht es hier darum, in diesem Vers, dass Gott sein unendlich gigantisches Heil durch den Geist, den Gläubigen, verwirklicht. Er setzt das in uns um. Er gestaltet uns das Bild Christi. Er gestaltet Menschen das Bild Christi. In Vers 20 beschreibt Paulus Gott als unvorstellbar höchsten Allmächtigen, der sein Heilsmittel des Heiligen Geistes zu weit größerer Herrlichkeit ausführt, als wir es verstehen und erbitten können. Das ist der Gott, der in der Gemeinde wirkt. Wie handelt Gott in der Gemeinde? Oder eine andere Frage, warum betont Paulus hier, dass es um den Gott, den Allmächtigen geht? Wäre es nicht viel besser zu sagen, es geht in der Gemeinde um den Gott der Liebe? Ich bin sicher, viele, viele in unserer Zeit hätten gesagt, jawohl, genau darum geht's. Gott ist Liebe oder Gott ist Vergebung. Definiert sich die Gemeinde nicht darüber, dass Gott Vergebung ist? Geht es in der Gemeinde nicht um den vergebenden Gott? Oder geht es in der Gemeinde nicht um den heiligen Gott, wo Sünde ausgerottet wird? Oder geht es in der Gemeinde nicht um den herrlichen Gott, der in seiner Schönheit erstrahlt? All das ist richtig, aber all das ist nicht, was Paulus hier sagt in diesem Vers, sondern Paulus sagt, es geht um den allmächtigen Gott. Warum das? Weil allein durch sein Wirken die Gemeinde des Heil bestehen kann. Ich möchte mit uns ganz kurz durch den Epheserbrief durchgehen und schauen, was es bedeutet, dass der allmächtige Gott wirkt. Kapitel 1, Vers 4. Wir haben es Mittwoch in der Bibelstunde war, da haben wir Ähnliches gemacht. War nicht unbedingt geplant, dass diese zwei Predigten so aufeinander kommen, das war hier Krankheitsvertretung. Aber seht es als Wiederholung für die, die am Mittwoch da waren oder mitgehört haben. 1, Vers 4. wie er, dieser allmächtige Gott, uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Gott ist in seiner Macht so mächtig, dass er vor Grundlegung der Welt entscheidet, der gehört dazu, der gehört nicht dazu. Hat auserwählt, ohne dass irgendjemand was dazu getan hätte, ohne dass wir Menschen an Kraftwirkung dazu gewirkt hätten, sondern Gott in seiner Macht hat dazu gewirkt. Vers 5 beschreibt uns, dass er uns zuvor bestimmt hat. In Vers 11 beschreibt er, das möchte ich lesen, 1 Vers 11, indem wir auch, also in Christus, wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Gott ist der Allmächtige, der alles wirkt. Dieses Wort alles meint das Allumfassende, das alles in allem. Gott wirkt alles in allem, was in dieser Welt geschieht. Und zwar dazu, dass hier, so heißt es hier, sein Ratschluss geschieht, dass sein Ratschluss vollendet wird. Das ist Allmacht, den allem wie ein Töpfer formt und gestaltet, wie es er es möchte. Und dann kommen Fragen auf vielleicht, wenn Gott alles wirkt, was ist mit dem Sündenfall, der weit über unser Verständnis hinaus zu tun vermag? Er wollte nicht die Sünde, aber er wollte, dass die Menschen durch Christus erlöst werden. Was ist mit Leid bei Hiob zum Beispiel? Was ist mit Leid, der weit über unser Verständnis hinaus zu tun vermag? Kapitel 1, Vers 19 und 20. Da sind wir ganz nah wieder bei der Schriftlesung. Da geht es wieder um Gebet, dass wir was erkennen. Und zwar, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke ist. Da geht es darum, dass wir erkennen, was Gott für eine große Macht hat. In diesem Vers kommen 4 verschiedene Wörter für Kraft vor. Das Griechische kennt 4 verschiedene und die kommen hier alle gebündelt vor. Wir könnten diesen Vers übersetzen, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns ist, an den Glaubenden nach der Kraft seiner Kraft. Oder eben, man variiert ein bisschen. Was ihr meint, ist, wie Gott in seiner ganzen Kraft gewirkt hat. Und das ist Vers 20. In der er gewirkt hat, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und ihn zu seiner Rechten in der himmlischen Ordnung gesetzt hat. Das war Gottes Kraftanstrengung. Das ist die Macht des Allmächtigen. Und wir sind uns einig, dass die Auferstehung Christi fundamental wichtig für die Gemeinde ist, sonst gäbe es keine Gemeinde. Er geht weiter und sagt, dass auch wir tot waren, aber auch uns auferweckt hat. Die gleiche Kraft, die in Christus gewirkt hat, hat in uns gewirkt. Und dann kommen wir in Vers 10 an, in Kapitel 2. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorherbereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir sind Gottes Geschöpfe. Dieses Wort geschaffen meint eine neue Schöpfung. Das ist, wie Gott mächtig wirkt. Jeder, der zur Gemeinde gehört, Teil der Gemeinde, ist eine neue Schöpfung. Beschreibt weiter, wie er durch sein Blut und sein Kreuz die Juden und Heiden vereinigt hat, da mächtig gewirkt hat. Beschreibt weiter in Kapitel 3, Vers 7, wie er in Paulus wirkt, dass er seinen Dienst tun kann. Beschreibt weiter, wie wir durch die Kraft des Geistes geistlich wachsen, dass Christus uns Gestalt gewinnt. Er kommt am Ende von Kapitel 6 dann an, in Vers 10, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, dass wir die Kraft, dass wir stark werden sollen in seiner Kraft. Wenn wir es zusammenfassen, Paulus zeichnet einen kompletten Heilsgeschichte in der Kraft Gottes. Erwählt, alles regierend, Christus aus den Toten auferweckt, uns lebendig gemacht zu einer neuen Schöpfung, geistliches Wachstum und Dienst aus der Kraft Gottes, geistlicher Kampf aus der Kraft Gottes heraus. All das ist, wo Gott in seiner Macht wirkt. Deswegen, um wen geht es in der Gemeinde? Es kann nur um den einen gehen, oder? Weil all die Aktivität in der Gemeinde muss von ihm herkommen. Und jetzt die gute Botschaft ist an dieser Stelle weit, weit mehr, als wir erbitten oder verstehen können. Weit, weit, weit mehr. Um was geht es in der Gemeinde? So, zweiter Punkt. Wir haben uns angeschaut, um wen geht es in der Gemeinde? Jetzt schauen wir uns an, um was geht es in der Gemeinde? Ich denke, die Frage sollte schon klar sein. Trotzdem wollen wir es uns anschauen. Ich möchte Vers 21 lesen. Ihm, also genau diesem Gott jetzt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Es steht nicht der Mensch im Mittelpunkt in der Gemeinde. Es gibt keine Gemeinde zuerst deswegen, damit du ein geistliches Zuhause hast, damit du die Menschen treffen kannst, mit denen du magst und dich über das Thema austauschen kannst, das du magst. Das ist nicht der erste Grund, und damit sagt, dass das nicht wichtig ist. Das ist nicht der erste Grund. Gemeinde gibt es nicht deswegen, damit du diese Musik hören kannst, die du hören möchtest, damit du die Predigt hören kannst, die deine Seele streichelt. Gemeinde gibt es nicht, damit es dieses Programm, diese Jugendgruppe, diese Bibelstunde, selbst diese Beerdigung und was auch immer es gibt, damit du dorthin gehen kannst. Deswegen gibt es nicht die Gemeinde. Ich kann mich erinnern, als ich meinen Hochzeitsanzug gekauft habe, kommen wir vom Ländlichen und dort kennt man sich. Und der Laden, wo ich war, war so schräg gegenüber von der Bank, wo mein Opa Chef war. Und da hat man sich gekannt, so die Stahls und die Holzheuers hießen die, glaube ich. Und auch dieser Mann hat meine Familie so ein bisschen gekannt. Wir gingen dorthin und haben Anzug gekauft. Ich habe übrigens die Hose davon an, wenn es euch interessiert. Aber beachtet es nicht so genau. Ein lieber Mann. Und der fragt mich so, du bist weggezogen? Ja, nach Schwäbisch Gmünd. Und ja, warum? Und dann erzähle ich von der Gemeinde. Gehen dort zum Baptisten. Ah ja, die Baptisten. Die spielen doch andere Musik, oder? Und seine Aussage war, ihr geht dorthin. Die Jugendlichen gehen weg von den Landeskirchen, er war auch eine Landeskirche oder ist wahrscheinlich Landeskirche, weil dort die andere Musik gespielt wird. Oder als ich dort aktiv war, immer wieder die Frage, warum verlassen die Jugendlichen die Gottesdienste? Warum kommen die nicht? Und das Rezept, die Lösung war immer, wir müssen modernere Musik spielen, war immer die Antwort darauf. Was er nicht verstanden hat, ist, das war nicht mein Anliegen. Ich würde mir klassische Musik wünschen hier. Händel, so, vielleicht Lukas, vielleicht wäre das mal. Darum geht's nicht, oder? Darum geht's nicht. Ich habe ihm versucht zu sagen, nein, es hat nichts mit der Musik zu tun. Es hat was mit der Predigt zu tun. Und ja, richtig, der Pfarrer von Pfaffenhofen, das war der Ort, der predigt zu viel über Politik und der andere predigt über das andere. Nein, darum geht's nicht. Nicht Politik, nicht irgendwas, es geht ums Evangelium. Hat es nicht verstanden. Gemeinde gibt es nicht. Wir suchen die Gemeinde nicht deswegen raus, weil es Musik oder irgendwas gefällt, sondern weil Gemeinde durch das Evangelium belebt, seine Berufung entsprechend lebt. Das ist der Grund. Gemeinde geht nicht zuerst um uns. Gemeinde kann es wirklich nur mit einem einzigen Ziel geben. Gott muss in allem verherrlicht werden. In jedem Programm, was ich damit meine, habe ich vorher gesagt, in jedem Lied, in jedem Wort, in allem, was die Gemeinde tut, muss Gott verherrlicht werden. Stellt euch einen Fußballverein vor, verkauft seine Trikots, warum? Für den Fußball oder fürs Geld, je nachdem, könnt ihr euch selber entscheiden. Sie trainieren für was? Für den Fußball. Sie haben ihr Stadion gebaut, für was? Für den Fußball. Sie machen Trainingseinsätze, für was? Für den Fußball. Das ist alles auf das eine ausgerichtet. Und die Gemeinde, alles auf das eine ausgerichtet. Auf den Gott, der angebetet werden soll, oder wie es hier heißt, der verherrlicht werden soll, dem die Herrlichkeit gehört. Aber wie wird Gott verherrlicht? Vermutlich auch ein Punkt, den ich mehr erinnere, als dass ich Neues sage. Wie wird Gott verherrlicht? Wenn diese Verse hier Zusammenfassung sind von den ersten drei Kapiteln und vom Epheserbrief, dann lasst uns im Epheserbrief gucken, wie Gott verherrlicht wird. Und dazu gehen wir wieder zurück in Kapitel 1, Vers 3. Wie wird Gott in der Gemeinde verherrlicht? Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Erste, was er sagt nach dem Gruß. Das erste: gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und er beginnt hier mit einem Lobpreis, mit einem Hymnus über bis Vers 14 im griechischen Text. Ein Satz durch, ein Lobpreis Gottes. Gepriesen sei er, weil er uns erwählt hat, weil er uns vorherbestimmt hat, Vers 6. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Dazu ist die Gemeinde berufen, Gott zu preisen. Gott zu preisen, zu sagen, deine Gnade, deine Erlösung ist so, so herrlich. Danke dir da dafür. Danke da dafür. Paulus geht weiter und sagt, Christus, er hat uns geliebt, er hat uns erlöst durch sein Blut, Vers 7. Er hat uns Gottes Geheimnis geoffenbart, Gottes Ratschluss geoffenbart. Und er wird in ihm Himmel und Erde zusammenfassen zu einem Ratschluss. Ganz kurz durch Christus, durch sein Werk. Und er kommt in Vers 12 an und dort steht, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Ich möchte auf dieses kleine Wort hier ein, seien. Das ist die Existenzbestimmung. Das Auto mit dem TÜV von vorher besteht dazu, da um für mich von A nach B zu fahren. Die Gemeinde, hier der einzelne Gläubige, besteht dazu, existiert dafür, um Gottes Herrlichkeit zu preisen. Gottes Herrlichkeit zu preisen. John Piper würde ausführen und sagen, um sich darin Freude zu haben in Gott, was er getan hat. Das ist Lobpreis. Und er geht weiter und sagt, dass der Geist uns versiegelt hat. Dann kommt er in Vers 14 an und sagt, er ist die Anzahlung unseres Erbes zum Erlös des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. Die Dreieinigkeit wirkt dafür, dass die Gemeinde Gott anbetet. Oder anders formuliert, der allmächtige Gott, der über alles hinaus zu tun verwirkt alles dafür, dass er angebetet werden kann. Uns kann nichts Besseres passieren, als Gott anzubeten. Ein Aspekt, wo es klar und deutlich wird, dass Anbetung über unser, dass Gott wirkt über unser Verständnis hinaus, finden wir in Kapitel 3, und zwar im Vers 10. Gott wird in einer Weise angebetet, die wir vielleicht wissen, aber in den meisten Fällen sicherlich nicht bedenken. Vers 10. Damit jetzt, also es geht wieder um Geheimnis, das Paulus offenbart hat, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Paulus sagt, ich wirke und die Gemeinde lebt dafür, Gott wirkt in der Gemeinde, damit den Engelsmächten im Himmel gezeigt wird, was Gott für eine Weisheit hat, wie mächtig, wie mannigfaltig weise er ist. Versucht das zu veranschaulichen. Da ist dieser Ruben und er hängt an seinem Fahrrad. Das war mein Götze von meiner Bekehrung. Und er liebt es. Und dann verändert sich die Zeit, die Wochen gehen dahin und plötzlich beginnt dieser Ruben aus Liebe zu Gott mit Freuden dieses Fahrrad wegzustellen. Und jeder von euch, der sich zu Christus bekehrt hat, weiß, was es bedeutet, plötzlich mit Freuden einen Götzen aufzugeben, oder? Das ist Wirken Gottes. Und die Engel sitzen da und denken, dieser Ruben, so wenn sie vom Himmel runterschauen, dieser Ruben, den willst du irgendwo hinkriegen? Und Gott sagt, ja, gib mir ein bisschen Zeit. Und er will kommen, das hin, oder? Ich bin sicher, wenn wir jetzt eine Zeugnisrunde hier machen würden, wir könnten den Gottesdienst locker sprengen, was Gott alles an Mächtigen gewirkt hat. Und Gott wird angebetet durch unser Handeln. Gott wird durch Hymnen, durch Lobpreis, verbalen Lobpreis angebetet. Gott wird von Engeln angebetet. Gott wird von unserem Handeln angebetet. Guckt mal in Vers, Kapitel 4, Vers 1 wieder. Den Vers, den wir vorher schon hatten. Er fasst, wie gesagt, die Berufung zusammen. Und darin steht, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig der Berufung wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig der Anbetung Gottes. Wandelt so, dass es Gott anbetet. Es bedeutet dann, ab Kapitel 4, dass wir in Christus in einer Einheit leben, in dem jeder mitwirkt, jeder hinwirkt, dass wir Christus ähnlicher kommen. Das bedeutet dazu, dass wir in Kapitel 5 im Licht Christi leben, unsere Sünden in sein Licht stellen und dadurch Frucht empfangen. Es bedeutet, dass wir in unserer Familie ein geisterfülltes Leben führen, dass sich die Frauen ihren Männern unterordnen, dass die Männer ihre Frauen lieben, dass die Kinder sich den Eltern unterordnen, dass die Väter, die Eltern ihre Kinder im Evangelium erziehen, dass sich die Arbeitnehmer ihren Herren unterordnen, und zwar das für den Herrn, dass sich die Arbeitgeber mit ihren Angestellten gut umgehen, wie sie es für den Herrn tun. Und es bedeutet, dass wir in der Waffenrüstung des Herrn leben. Kurz, was bedeutet Anbetung? Was bedeutet Anbetung? Anbetung, das ist die Berufung der Gemeinde, bedeutet, Gott mit dem Mund zu loben, wie Paulus es tut. Gepriesen sei der Gott und so weiter. Anbetung bedeutet, was wir nicht sehen, dass Engel Gott preisen für sein Werk an uns. Und Anbetung bedeutet, dass wir mit unserem ganzen Leben ein Leben zur Herrlichkeit Gottes finden. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, dass unser Leben ein Opfer für den Herrn sein soll. Die Berufung der Gemeinde ist so eng, so eng. Es kann nur eine einzige Berufung geben. Aber wisst ihr, dieses eine kann so viel bedeuten. Kann so, so viel bedeuten. Und das TÜV-Siegel heute, die TÜV-Kontrolle heute, die Frage, ist mein Leben darauf ausgerichtet? Oder habe ich mein Auto hier, das zwar noch einen Motor hat und irgendwie fahren kann, aber es hat hauptsächlich schöne Felgen dran und sieht hübsch aus oder was auch immer ihr dann machen wollt bei eurem Auto? Oder ist die Berufung noch da und die richtige Ausrichtung da? Es geht in der Gemeinde um Gott, es geht in der Gemeinde um Anbetung. Und was ist die Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Geht nochmal mit mir zurück in Kapitel 3, Vers 20 und 21. Der griechische Text hat hier an dieser Stelle, in diesen zwei Versen, 36 Wörter. 18 davon, das heißt genau die Hälfte, will ich jetzt keine Bedeutung reinlegen, aber 18 davon beschreiben uns den Herrn. Er ist der Allmächtige. Dafür verwendet Paulus viel, viel Zeit und sagt, es geht um ihn. Und dann sagt er, es geht zuerst mal ganz groß um ihn, dann geht es um die Anbetung und erst an dritter Stelle kommt es, dass die Menschen angesprochen werden. Erst an dritter Stelle geht es darum, dass, hier heißt es, die Gemeinde angesprochen wird. Ich möchte jetzt nicht in diese Zahlen mit 18 und 36 irgendeine Symbolik reinlegen. Ich habe das gesagt, um zu bedeutlichen, Gott hat eine Priorität. Ich habe auch versucht, in der Predigt die Priorität wiederzuspiegeln, den hinteren Punkt kürzer zu halten. Wer ist Gemeinde? Was steht hier? Vers 21. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Oder meine Übersetzung hat, in der Versammlung. Und dieses Wort Versammlung, was eben das Gleiche dann ist wie Gemeinde, die andere Übersetzung, bedeutet zunächst einmal nicht im Sportverein, nicht im Kleintierzüchtverein, nicht in deinem was auch immer Verein. Das heißt nicht, dass man nicht dort sein darf. Aber wenn du in diesem Sportverein bist, dann bist du vermutlich der Einzige, oder es gibt noch ein, zwei, drei, vier andere, die das gleiche Anliegen haben, weil sie Christen sind. Aber das große Anliegen dieses Vereins ist nicht die Anbetung Gottes. Das gibt es nur an einem Ort, in der Gemeinde, wo alles darauf ausgerichtet ist. In der Versammlung bedeutet auch, dass es nicht ein einzelner Christ zu Hause auf dem Sofa ist, sondern es heißt in der Versammlung, da wo das Volk Gottes zusammenkommt, im Kontext vom Epheserbrief, da wo Juden und Heiden, alle Menschen unter dem Blut Christi zusammenkommen und eine Einheit leben, diese zusammen. Geht mal mit mir nochmal in Vers 18. Dort steht, damit ihr völlig erfassen vermögt mit allen Heiligen, welches die Breite, Höhe, Länge und so weiter ist, mit allen Heiligen zusammen, da kommen wir zu Christus und ihm nach. Aber ich möchte euch noch auf was hinweisen in Vers 21. Da steht, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Und schaut mal, in Christus Jesus. Es ist nicht so, wahrscheinlich, ich fühle mich fast doof, das jetzt zu sagen, es ist nicht so, dass die Gemeinde auf sich selber gestellt Gott verherrlichen kann. Mit dieser Vorrede von dem allmächtigen Gott sollte es eigentlich klar sein. Aber Paulus sagt es nochmal. Die Gemeinde verherrlicht Gott in Christus. Das meint in der Zugehörigkeit zu Christus. Das meint im Kontext des Evangeliums. Das meint aufgrund vom Abendmahl beispielsweise, seinem Tod und seiner Auferstehung, was wir heute gehört haben. Das meint in Christus. Die Gemeinde ist nicht diejenige, die von sich selber raus Kraft hat, Gott zu verherrlichen. Unser Herr sagt mal, ohne mich könnt ihr nichts tun, sondern allein in Christus kann die Gemeinde Gott verherrlichen. Was ist in Christus? Ich möchte euch an ein paar Punkte erinnern. In Christus wurden wir erwählt. In Christus wird Gottes Heil vollenden. In Christus wurden wir lebendig gemacht. Kapitel 2, Vers 10 möchte ich lesen. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. In Christus bedeutet in der Neuschöpfung in Christus, dass Gott etwas bereitet hat. In Christus heißt, durch das Blut Christi in die Gemeinschaft mit Gott geführt zu werden. Ich möchte in Kapitel 2, Vers 13 lesen. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Frieden, der aus beiden Judenheiten eins gemacht hat. Und so weiter. Und dann Vers 20. Ja, Vers 19, lesen wir 19. Also seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen, Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und der Propheten, in dem Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit auferbaut werdet in einer Behausung Gottes im Geist. Er sagt, ihr als Gemeinde seid in Christus Hausgenossen Gottes. Ihr lebt zusammen mit Gott. Ihr seid der Tempel, der Ort der Anbetung übrigens. Und ihr seid dort in die Gemeinschaft mit Gott gebracht. Allein in Christus ist das möglich. Allein in Christus können wir Gott anbeten. Wir folgern, dass die Gemeinde nur aus Glauben an die Zugehörigkeit zu Christus, nur aus Glauben an seinen Tod und seine Auferstehung, Gott würdig verherrlichen kann. Nur weil wir zu ihm gehören und nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Wir hatten uns drei Punkte angeschaut, was die Berufung der Gemeinde ist. Und wir haben uns die Frage gestellt, würde die Gemeinde ein TÜV-Siegel bekommen? Ich bin nicht der TÜV-Prüfer, das ist der Heilige Geist in dem Fall, der in unseren Herzen die Bestätigung gibt oder die Überführung gibt und die Ermahnung gibt, die uns ausrichtet. Und wir haben uns drei Kriterien angeschaut, eigentlich vier mit dieser Zeitspanne noch. Das erste Kriterium war, in der Gemeinde geht es um Gott. Er ist der Handelnde in der Gemeinde. Zacharja sagt, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Es geht um Gott, der in der Gemeinde handelt. Es geht darum, dass er verherrlicht wird, dass er im Mittelpunkt steht, dass er gepriesen wird in allem und nichts anderes. Und dann haben wir uns gesehen, die Berufung ist so eng, aber sie kann doch fast alles sein. Und es geht in der Gemeinde, die Gemeinde ist die Versammlung von allen, die zu Christus gehören und dass wir in Christus Gott anbeten. Und als vierter Punkt eben das, dass es auf alle Zeiten ist. Was also ist die Berufung der Gemeinde? Ich habe mich doch gewagt, einen Kernsatz zu formulieren. Berufung der Gemeinde ist, dass Gottes Herrlichkeit darin gepriesen wird, dass allein im Evangelium, das heißt in Gottes souveränem Handeln durch Christus, dass er gepredigt wird, gepredigt, geglaubt, geliebt und gelebt wird. Und so in der Kraft des Geistes verdorbene Sünder zur wahren Anbetung Gottes werden. Gemeinde heißt, Gott den Vater anzubeten, durch Christus in der Kraft des Geistes. Amen.